Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Alles ist im Fluss und auch eine Preisentwicklung ist im Fluss. Und ich denke, der Deutsche Fernsehpreis ist noch im Aufbau, ist noch im Wachstum. Und ich glaube auch, dass die Sender einen großen Fehler begehen würden, wenn sie den Preis abschaffen würden, weil so kann man es dann nie wieder hinkriegen. Das kennt man ja aus der heutigen Zeit. Das ist insofern nicht richtig rückholbar. Und insofern, glaube ich, ist der Deutsche Fernsehpreis etwas, das es verdient hat, weiter zu existieren.
Da war er noch optimistisch, Dieter Anschlag, Chefredakteur der Funkkorrespondenz und Jurymitglied des Deutschen Fernsehpreises im Medienmagazin vom 20. September 2014. Vorgestern Abend kam dann aber das Offizielle aus mit einer Pressemeldung. Bei ihrem Treffen am Donnerstag in Köln haben die Stifter des Deutschen Fernsehpreises Thomas Bello, ZDF, Tom Buro, WDR, Frank Hoffmann, RTL und Nicolas Palzo, Sat.1, beschlossen, den Preis in seiner bisherigen Form nicht fortzusetzen. Je zwei der Stifter hatten sich für bzw. gegen die Fortführung einer jährlichen im Fernsehen übertragenen Preisgala ausgesprochen. Anstelle einer TV-Gala wollen sie ab 2016 gemeinsam einen neuen Rahmen setzen, in dem die besten und erfolgreichsten Produktionen eines Fernsehjahres bei einem Branchentreff gewürdigt werden, der nicht im Fernsehen übertragen wird. Nun kann man spekulieren, warum das so ist. Man hat gehört, dass Sat.1 und RTL gegen eine Fernsehausstrahlung waren. Kann man auch verstehen, die Quoten waren wohl nicht so optimal, weil die Umsetzung der Fernsehgala ja doch immer wieder zur Kritik anregte und man war sich bei der Gala dann doch nicht so sicher, ob denn die besten Fernsehpreise mit so einer schlechten Fernsehsendung geehrt werden sollten. Also vielleicht gibt's ja irgendwann 2016 tatsächlich ein neues Nachdenken. 2015 ist in diesem Fall Pause. Pause nicht jetzt beim Medienmagazin, sondern am 7. Februar, das können Sie schon mal vormerken, da ist die Berlinale wieder aktiv in Berlin und Radio 1 fährt dann ein Sonderprogramm. Aber heute in der Ausgabe vom 24. Januar 2015 natürlich ein ganz normales Medienmagazin. Normal, wenn man die Themen sich anhört, vielleicht dann doch nicht. Wahlkampf-Showdown in Griechenland. Eleni Klotzikas ist für das Medienmagazin da und wird berichten von einem Journalisten, der eine Partei gegründet hat und möglicherweise Zünglein an der Waage wird. Und dann war ich bei der DLD in München und habe ein paar interessante Interviews mitgebracht. Und das alles wie immer natürlich
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Am 24. Morgen, am 25. wird ja, wie Sie vielleicht wissen, in Griechenland gewählt. Die Wahl könnte die linksradikale Partei Syriza gewinnen. Und mit diesem Wahlkampf einher geht natürlich logischerweise auch ein Wahlkampf. Und gerade wenn ein Regierungswechsel bevorsteht, das sagen zumindest die Umfragen, ist natürlich immer spannend, wie wird dieser Wahlkampf geführt. Aber ich konnte Eleni Klotzikas zunächst erstmal kurz vor der Sendung fragen, weil sie ist jetzt schon wieder unterwegs bei Wahlkampfveranstaltungen, wie die Stimmung so allgemein sei.
Wahlkampf-Showdown in Griechenland. Morgen wird gewählt. Morgen 20 Uhr griechische Zeit, also 19 Uhr deutsche Zeit, kommt die erste Hochrechnung. Gegen Mitternacht wissen wir dann, wer am Zuge ist. Laut Umfrage ist klar, Syriza liegt weit vor der Nea Dimokratia. Für eine Mehrheitsregierung wird es wahrscheinlich aber nicht reichen, obwohl die erste Partei hier, Syriza, 50 Sitze im Parlament geschenkt bekommt. Ob eine Partei regieren kann, hängt davon ab, wie viele Parteien die 3%-Hürde, also den Sprung ins Parlament, schaffen. Und das sind derzeit laut Umfragen, also kommt natürlich darauf an, welche Umfrage man gerade anschaut, bis zu 8 Parteien. Sogar die rechtskonservative Partei der unabhängigen Griechen und die neue Partei von Yorgos Papandreou, Kynima, die so knapp an der 3%-Hürde schrammt, könnte ins Parlament einziehen. Das heißt für Syriza aber, die Prozentzahl der Wählerstimmen für eine Alleinregierung steigt. Syriza braucht wohl also einen Koalitionspartner.
Wie läuft denn so der Wahlkampf in Griechenland ab? Ist das ähnlich wie in Deutschland? Welche Medienstrategien verfolgen die Parteien? Setzt man auf Großplakate oder TV-Spots?
Plakate sieht man hier relativ wenig. Das liegt aber auch zum einen daran, dass man in Griechenland mehr auf wirklich auf Großveranstaltungen setzt, als bei uns in Deutschland mit dieser Materialschlacht von Plakaten überall. Das heißt, dass die Parteiführer Andonis Samaras und Alexis Tsipras seit den letzten Wochen durch ganz Griechenland touren und dort vor tausenden Anhängern ihre Parolen schwingen, Versprechungen machen, die Stimmung anheizen und darüber berichten dann die Journalisten im Fernsehen. Am Donnerstag war ich auf der großen Wahlveranstaltung von Syriza in Athen. Hier hört man Parteiführer Alexis Tsipras zu seinen Wählern sprechen. Und er hat auch mal wieder eine Botschaft für Angela Merkel mit.
Η Ελλάδα όμως από Δευτέρα θα αποκτήσει φωνή.
Griechenland wird ab Montag wieder eine Stimme haben, den Stolz zurückgewinnen. Eine neue griechische Regierung, geführt von Syriza, wird wiederum von Deutschland unbezahlte Schulden zurückfordern, Kriegsreparationen und auch das Kriegsdarlehen wegen der Besatzungszeit. Das schuldet Deutschland nicht nur dem griechischen Volk, sondern den Völkern Europas, die gegen die Nazis gekämpft haben.
Also Deutschland hat Schulden bei Griechenland und nicht umgekehrt. Das Thema Schulden, ein großes Wahlkampfthema generell?
Land auf, Land ab versprechen hier alle Politiker einen Schuldenschnitt oder eine Erleichterung der Schulden mit den europäischen Partnern, mit Deutschland zu verhandeln. Unterschiede gibt es in der Radikalität, wie man das durchsetzen möchte. Syriza hat sich erst 2012 mitten in der Krise aus linken Gruppen gegründet. Parteichef Tsipras ist sehr markig aufgetreten von Anfang an, hat versprochen, dass er alle Verträge einseitig aufkünden wird, sollte es keine Einigung mit den Europäern geben, mit einem einzigen Gesetz alle Reformen, auch die Privatisierung, die ja nur schleppend vorangegangen ist, rückgängig machen will. Seine Töne sind in dieser Hinsicht jetzt kurz vor der möglichen Machtübernahme etwas leiser geworden. Er tritt als Hoffnungsträger auf. In seinen Kampagnen-TV-Spots werden zunächst Menschen gezeigt, die völlig verarmt sind, elend. Und dann das Versprechen, dass Syriza ihnen eine bessere Zukunft verspricht.
5 Jahre Katastrophe und Fobos δεν οδήγησαν πουθενά. Φτάνει πια. Τώρα είναι η ώρα για νέο ξεκίνημα. Με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται.
Eine Art Katastrophenwahlkampf fährt wiederum die Nea Demokratia und will erklären, was passiert, wenn die EU-Partner auf die tollkühnen Forderungen von Tsipras nicht eingeht. Der TV-Werbespot hier im Hintergrund eingeblendet, man hört dramatische Musik, keine Worte. Dafür wird eine Zeitung gezeigt mit imaginären Schlagzeilen. Als erstes, so heißt es, gibt es kein Geld mehr von der EU. Griechenland wartet ja noch auf die Überweisung von 7 Milliarden Euro, die noch ausbleibende Kredittranche aus Europa. Dann folgt Schlagzeile auf Schlagzeile, die ein Katastrophenszenario skizzieren. Am Ende steht dann der Untergang.
Nun hast du ja gesagt, es reicht vielleicht doch nicht für eine Regierungsautonomie von Syriza. Er ist also auf einen Koalitionspartner angewiesen. Schafft er es dann, eine Regierung zu bilden? Werden wir Neuwahlen bekommen? Wie schätzt du das ein?
Das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario. Das Problem ist, dass Syriza nicht mit einheitlicher Stimme spricht. Es gibt eine Polyphonie in dieser Partei. Einige aus dem linken Flügel schließen jegliche Koalitionsbereitschaft mit anderen Parteien aus. Ich halte eine Koalition, falls es zu einer kommen sollte, mit der Partei Potami am wahrscheinlichsten. Potami heißt übersetzt der Fluss und wurde von dem Journalisten Stavros Theodorakis gegründet. Das Interessante ist, dass er als Journalist über sämtliche Verfehlungen der Vorgängerregierungen berichtet hat. Sein Buch Afto Pou Zoume, das, was wir durchmachen, erzählt davon, wie PASOK und Nea Demokratia kläglich daran gescheitert sind, die Probleme hier im Land zu lösen. Das war auch sein Beweggrund, letztlich die Partei im Februar letzten Jahres zu gründen, wie er mir in einem Interview in Athen erzählt hat.
Er sagte mir, ich habe die Partei gegründet, weil die Leute mich fragten, was soll ich denn nun wählen?
Ich wusste nicht, was ich ihnen antworten sollte. Dann wollte ich das Problem dann selbst in die Hand nehmen. Viele Menschen haben mich dazu ermuntert, eine Partei zu gründen. Bis zur letzten Minute habe ich noch versucht, das zu vermeiden. Aber als ich gemerkt habe, dass niemand anderes das hier in diesem Land tut, habe ich gesagt, okay, ich mach's.
Und für was steht diese Partei eigentlich?
Theodorakis möchte als die Stimme der Vernunft auftreten. Jemand, der antritt, weil es seiner Meinung nach keine kompetenten Kräfte in diesem Land gibt, die das Land aus der Krise führen könnten. Er selbst bezeichnet sich als links, will sich aber nicht so richtig festlegen auf ein politisches Label, sondern er sagt, der Fluss nimmt sich die besten Ideen von überall. Von der neoliberalen Seite und auch von den Linken. Es kommt auf die Ideen an.
und nicht auf diese politischen Lagerkämpfe, wie man sie bisher in der griechischen Politik kennt und durchlebt. Ich habe ihn gefragt, warum er gerade den Namen Der Fluss gewählt hat. Ich habe den Namen Der Fluss gewählt, weil er ein wichtiger Bestandteil der Natur ist, weil ein Fluss sauber ist und weil er fließt. Außerdem finde ich die existierenden Namen langweilig. Es gibt hier 50 Parteien, die den Namen Demokratie in sich tragen. 50 Parteien, die das Wort links und unabhängig verwenden oder das Wort Wandel. Ich wollte mal etwas anderes probieren. Der Fluss steht außerdem für Kraft.
Wie will er denn aber seine politische Arbeit mit der journalistischen vereinbaren? Geht das überhaupt?
Er selbst sieht darin kein Problem. Er ist Gründer und Herausgeber der Webseite protagon.gr, eine Webseite, die er vor 5 Jahren gegründet hat, um dem Mainstream die Stirn zu bieten. Die Seite kommt auch alternativ und anders daher, stellt andere Fragen, ist auch ein bisschen frech. Er hat jetzt aber auch nicht den allergrößten Marktanteil mit dieser Webseite. Seine publizistische Marktmacht ist demnach relativ gering. Vorher hatte er eine Interviewsendung beim TV-Sender Mega. Ich schätze ihn als einen der wenigen neugierigen und kritischen Journalisten in Griechenland. Auch wenn er den Stift, wie er sagt, für die politische Amtszeit beiseite legen will und nicht aktiv schreiben möchte, wird er im Herzen weiter Journalist bleiben. Meine Rolle ist ja sowieso eine politische. Wer Investigativjournalismus betreibt, beschäftigt sich doch sowieso mit der Politik. Die Erfahrung, die ich im Journalismus gesammelt habe, wird mich leiten. Ich werde im Herzen Journalist bleiben. Ich werde meinen kritischen Blick nicht beiseite legen und versuchen, den in die Politik einzubringen.
Την ανατρεπτική ματιά του δημοσιογράφου και μέσα στη πολιτική.
Es bleibt spannend. Wir werden das morgen auch hier bei Radio 1 zumindest in der Nachrichtenlage abbilden. Das war Eleni Klotikas für das Medienmagazin aus Athen. It's only the beginning, also es ist alles nur ein Anfang. Die digitale Konferenz in München, DLD, Digital Life Design, hatte dieses Motto. Das ist eine von Hubert Burda initiierte Konferenz. Sie ist international, die Konferenzsprache ist Englisch. Die Medienbranche bespricht Zukunftsthemen, die ihre Wurzeln in der Gegenwart haben. Und ich hatte Ihnen angekündigt, dass ich einige interessante Interviews von dort mitgebracht habe. Einer der prominentesten Sprecher dort, die eine Rede gehalten haben, war Günther Oettinger. Er ist EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Und er hatte 30 Minuten Zeit, seine Politik zu erklären und für mich dann nochmal auf Deutsch innerhalb von 30 Sekunden.
Wir haben 3 große Schritte in diesem Jahr vor. Copyright, also ein Vorschlag für ein europäisches Urheberrecht. Zum Zweiten der Netzausbau grenzüberschreitend mit einem abgestimmten Zeitplan und auch europäischer Kofinanzierung. Und zum Dritten ein europäischer Datenschutz. Das heißt, gemeinsame Regeln für den Datenschutz, die dann aber auch von allen beachtet werden und die auch außerhalb Europas Autorität bekommen.
Und Google ist dabei bei diesen Gesprächen?
Google ist eingeladen und ich habe da überhaupt keine Berührungsprobleme.
Dankeschön.
Und weg war er. Ja, Politiker haben manchmal einen anderen Timeplan, anderen Zeitplan. Oh, jetzt komme ich auch schon in dieses Denglisch, was dort gesprochen wurde. Einen anderen Zeitplan als Besucher, die aus Übersee kommen, zum Beispiel wie Jeff Jarvis, der bis zur letzten Minute da war, auch gerne Interviews gab. Und ich fragte ihn, also Jeff Jarvis ist ein Journalistikprofessor aus New York und auch Blogger, der hier öfter zu hören war, auch weil er Bücher schreibt, Bücher zum Beispiel über Google. Aber ich fragte ihn, weil das ein Thema auf dieser Konferenz war, ob wir nach Paris einen neuen Journalismus bräuchten. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Meinungsfreiheit erhalten bleibt, ganz besonders jetzt nach Paris. Ich denke nicht, dass sich der Journalismus speziell nach Paris ändern muss. Er muss sich insgesamt den neuen Möglichkeiten anpassen, die es gibt, um Journalismus zu machen. Aber es ist mehr denn je wichtig zu vermitteln, dass Meinungsfreiheit von Bedeutung ist. Und es ist nicht nur eine Freiheit, es ist auch eine Verantwortung. And it's not just freedom, it's also a responsibility. Können Sie das genauer beschreiben, wie Journalismus nach Paris sein sollte? Können Sie mir einen Rat geben für mich als Journalist?
I fear that journalism is in danger.
Ich habe die Befürchtung, dass der Journalismus in Gefahr ist, wenn Sie allein sehen, wie viele Journalisten im vergangenen Jahr umgebracht oder bedroht worden sind und was mit den Journalisten von Charlie Hebdo geschehen ist oder was gerade einem Blogger in Saudi-Arabien widerfährt, der für das, was er geschrieben hat, ausgepeitscht wird, dann denke ich, dass dies alles leider ein Grund für Journalisten ist, vorsichtiger zu sein.
Now, at the same time, the editor of Zeit Online.
Und zeitgleich hat der Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner, in einem sehr guten Artikel seine Newsroom in Berlin beschrieben, der von der Straße nur getrennt durch Fensterglas ist. Genauso sollte Journalismus sein. Er sollte direkt auf die Straße gehen und sich mit den Menschen verbinden. Gleichzeitig sind wir mehr gefährdet. Wir sollten vorsichtig sein und aber uns trotzdem mit der Öffentlichkeit verbinden. Wir Journalisten haben heute bessere Möglichkeiten, direkte Beziehungen mit unserem Publikum aufzubauen, denen wir dienen.
Opportunity to build direct relationships with the public we serve.
And what is your mission? Was ist Ihre Mission hier in München? Wonach suchen Sie?
DLD is a wonderful conference
because die DLD ist eine wunderbare Konferenz, denn Burda ist sehr gut, ein sehr gut vernetztes Unternehmen. Die kennen jeden. Wenn die DLD nach New York kommt, begegne ich dort Leuten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie New Yorker sind. Das Tolle an der DLD ist, dass man abgesehen vom Konferenzprogramm rumlaufen und kluge Menschen treffen kann. Es macht immer Spaß, das in München zu tun. Ja, und ich habe auch einen Kollegen getroffen, den ich sonst immer nur online aufpoppen gesehen habe, von newsroom.de. Hören wir ihn mal, was ihn so in München interessiert hat. Er stellt sich nochmal selbst vor.
Mein Name ist Bülent Ürük, ich verantworte newsroom.de. Ich finde, Herr Hubert Burda ist hier eine wahnsinnig tolle Veranstaltung gelungen. Es sind viele interessante Leute da.
Konkret
hat mich unter anderem der Auftritt von Arianna Huffington interessiert. Wie gibt sie sich? Sie hat sich ja auch die letzten Jahre verändert, ist gewachsen, ist jetzt nicht mehr die Chefredakteurin, die täglich ins Geschäft eingreift, aber die Visionärin, die immer weitere Huffington Posts in der Welt lanciert.
Und nach neuen Technologien kann man ja hier auch Ausschau halten. Hier saß gerade der Chef von Slack. Das ist so ein Tool, womit man sich irgendwie vernetzen kann. Braucht man sowas?
Es ist gut, dass es das gibt. Also das ist ja das Spannende. Brauchen wir es nicht? Wir können inzwischen selber entscheiden, was wir machen wollen und was wir nicht nutzen wollen. Ich für meinen Teil zum Beispiel nutze ganz selten Facebook, dafür viel mehr Twitter. Und über Twitter bekomme ich inzwischen auch Geschichten oder komme in Kontakt mit Menschen, die ich vorher gar nicht hätte treffen können. Von der Seite her ist das Thema Technologie ein ganz wichtiges Thema.
Ja, wonach guckst du da wieder? Dass es dein Leben als Journalist erleichtert, dass es unsere Gesellschaft bessert?
Mir ist wichtig, dass diese Technologien helfen, etwas zu vereinfachen. Also vieles, was früher sehr schwierig war, ist heute wesentlich einfacher. Zum Beispiel in Kontakt bleiben. Ich war in den 90ern zum Studium in den USA und da war es dann so, dass eine Minute nach Deutschland telefonieren, glaube ich, so $2 gekostet hat. Und wenn meine Eltern angerufen haben, dann 2,50 Mark. So, das ist alles weg. Skype nutzen wir oder wir nutzen Viber, wir schreiben uns Nachrichten über WhatsApp. Das ist die Welt, in der wir heute leben und das hilft uns zu leben. Dass das natürlich dann auch teilweise dann auch wieder abebbt, dass man sagt, ach, warum soll ich denn jetzt noch meinen Tumblr-Blog füllen? Es langweilt mich doch oder wer schaut denn da doch richtig? Okay, aber das heißt, das Wichtige ist, dass wir dadurch dann auch lernen, immer wieder uns mit neuen Themenwelten zu befassen. Und das ist auch wichtig für die Arbeit als Journalist.
Ein Thema war hier auch, ob es einen neuen Journalismus nach Paris braucht. Du machst ja auch Journalismus im klassischen Sinne. Bist du von dieser Diskussion beeindruckt?
Es war gut, die gegensätzlichen Stimmen auch innerhalb in Deutschland zu sehen. Auf der einen Seite Ulrich Reitz, auf der anderen Seite Jochen Wegner. Da sieht man dann natürlich, dass wir so plural aufgestellt sind in unseren Medien, dass auch diese Diskussionen auf Podien stattfinden können. Weil, was aber wichtig ist, jetzt gerade nach Charlie Hebdo, nach Paris, nach Je suis Charlie etc., ist, wie wir uns als Gesellschaft finden. Also, was bedeutet das tatsächlich und wie hat das uns verändert? Was bedeutet das über die Vielfalt, die wir in unseren Zeitungen jetzt vielleicht noch mehr darstellen sollten, noch mehr zeigen sollten, wo sind die Schwierigkeiten in unseren Städten und Gemeinden? Das ist ja das Entscheidende, dass man wirklich jetzt dran geht und sagt, okay, Charlie Hebdo hat dazu geführt, dass wir die Vielfalt in den Blättern erhöht haben, ohne zu vergessen, dass es in vielen Städten und Gemeinden knirscht und knarscht und auch klar wird, dass die Politik sich einfach ändern muss, aber auch die Medien, das ist gut.
Hast du dich verändert?
Jetzt alleine wegen Je suis Charlie? Oder? Ja, ich merke gerade, ich bin ja in der Türkei geboren und ich merke, dass viele Türkei gleich Islam gleichsetzen und dann auch das Gespräch mit mir führen wollen, weil auch in Journalistenkreisen so viele Türken gibt es ja gar nicht. Und mein Name Bülent Ürek ist ja nun mal Bülent Ürek und nicht Hans Meyer oder was auch immer und dementsprechend steht man dann auch gerne für Diskussionen bereit. Nur da merke ich aber auch, dass in Journalistenkreisen so viele Journalisten gar keine Kontakte zu ausländischen Freunden, also dass die überhaupt gar nicht in dem Verwandten- oder Bekanntenkreis gar nicht so viele Ausländer kennen. Also vielleicht ist das auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Bereiche oder das Deutsche unter sich bleiben, das Deutsch-Türken unter sich bleiben, Türkisch-Deutsche unter sich bleiben. Aber so eine Vermischung findet da seltener statt.
Aber meine Frage war schon so, ob du dich verändert hast, auch mit deiner Art journalistisch zu denken. Ob du jetzt vielleicht auch vorsichtiger bist in der Wortwahl, ob du vielleicht bestimmte Themen jetzt stärker in den Vordergrund rücken möchtest, um den gesellschaftlichen Diskurs irgendwie zu befördern?
Wir machen ja Medienjournalismus. Und Medienjournalismus ist ja immer auch eine Reflexion, was passiert gerade in den großen Medien, was passiert bei den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen. Ich merke für uns, dass dieses Thema Pressefreiheit, dieses Thema, dass uns klar sein muss, dass das ein Geschenk ist, dass wir schreiben dürfen, was wir heute schreiben. Und selbst wenn es ein Riesenunsinn ist und ich Magenschmerzen habe, bestimmte Kommentatoren in den großen überregionalen Titeln zu lesen. Aber dann denke ich mir, das ist Pressefreiheit. So muss es sein. Und dafür stehe ich auch ein.
Ist auch Pressefreiheit, eine Kalaschnikow zu zeigen auf dem Fokustitel und zu sagen, das hat was mit dem Islam zu tun?
Wie wir es darstellen, wie wir es am Ende dann auch verkaufen, das ist die Entscheidung von jedem Chefredakteur. Das muss einem nicht gefallen. Wenn er dadurch Auflage sichert und dadurch Auflage gewinnt und auch Menschen ein Podium dann dadurch gibt, die vielleicht einfach auch kritisch mehr Sachen hinterfragen, dann mein Gott, also mein Stil ist es nicht.
Der Stil von Bülent Ürek ist es nicht, Chefredakteur von newsroom.de. Ich habe Ulrich Reitz-Franken, den Chefredakteur von Focus, was ihn dazu veranlasst hatte, eben diese Kalaschnikow zu zeigen und diese mit dem Islam gleichzusetzen, aber auch Jochen Wegner, der völlig anderer Meinung ist, dem Chefredakteur von Zeit Online, aber das nach dem Service.
Achtung, hier kommt eine Nachricht. Für alle treuen Fans, für alle, die da bleiben, auch wenn man über eine geplante Konzertreihe sagen muss. Michi Beck und Smudo gehen zu The Voice of Germany, also zeitweilig und als Juroren. Radio 1 tröstet alle Fantastischen Vier-Fans mit einem neuen Konzerttermin.
Du wirst geboren, Arschgesicht, Vater sagt, war ich nicht.
Die Fanta 4 auf Rekordtour. Ab jetzt, am 26. Januar, in der O2. Die Fantastischen Vier. Live und nach 25 Jahren besser denn je. Radio 1. Für alle, die sich bis dahin auch einen Tag am Meer gönnen. Und natürlich mit freundlichen Grüßen.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und gleich Ulrich Reitz, Chefredakteur vom Focus. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Zitat, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Zitat Ende, dann eine Kalaschnikow, die berühmte AK-47 und dann in roten Lettern fast bildzeitungsstilhaft, doch, Glaube und Gewalt, warum Muslime ihre Religion jetzt erneuern müssen und wie die Freiheit zu verteidigen ist. Dieser Fokustitel von letzter Woche Samstag, denn auch der Fokus erscheint jetzt immer Samstag, erregte die Gemüter auf der DLD in München und ich konnte den Chefredakteur des Fokus dazu befragen. Er stellt sich selbst vor.
Ich heiße Ulrich Reitz, bin Chefredakteur von Fokus.
Der neueste Fokustitel ist hier auf der DLD ziemlich unter Druck, sage ich mal. Er wird kritisiert als, das geht ja überhaupt nicht, zum Beispiel Jochen Wegner. Die Frage ist, was sollte Journalismus nach solch einem heftigen Anschlag wie in Paris ändern? Sollte er sich überhaupt ändern?
Er sollte sich überhaupt nicht ändern, sondern sollte selbstbewusst das tun, was er immer tut. Journalismus ist nichts für Schisser. Journalismus ist was für couragierte Leute und man darf an dieser Courage keine Abstriche machen. Zwei Sätze zum Focus-Cover. Wir von Focus sind schon der Meinung, dass es ein Problem gibt, über das es zu berichten lohnt und das heißt Islam. Es gibt inzwischen übrigens eine Reihe von Stellungnahmen in anderen Blättern wie der FAZ oder einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung. Ja, selbst eine Stellungnahme vom Bundestagspräsidenten Lammert, die genau in diese Richtung gehen. Angela Merkels Satz, dass der Islam zu Deutschland gehöre, der eine Kopie ist des Satzes des Ex-Präsidenten Christian Wulff, kann man einfach so nicht stehen lassen. Denn welcher Islam sollte das sein, der zu Deutschland gehört? Es gibt so viele verschiedene Sorten und die größten Sicherheitsprobleme, die haben wir im Moment durch 1000 Gefährder, die in Deutschland sind, durch ein paar hundert Rückkehrer aus Syrien, die sich alle wiederum auf den Islam beziehen. Es gibt einen Imam, den die Welt am Sonntag zitiert hat, der die Frage gestellt hat, was ist das eigentlich für eine Religion, auf die sich Terroristen permanent beziehen können. Deswegen finde ich es absolut legitim, diese Frage auch in einem Cover zu stellen.
Der Vorwurf, der Ihnen gemacht wird, ist ja nicht, dass Sie eine Frage stellen, sondern dass Sie die Antwort geben. Dass Sie sagen, Kalaschnikow und Islam, das gehört zusammen.
Ein Nachrichtenmagazin verträgt auch mal eine These. So ist das. Und über die Kalaschnikow, die da drauf ist, ist die Verbindung. Sie symbolisiert, was tatsächlich passiert. Es handelt sich nicht einfach um eine per se harmlose Religion. Der Prophet Mohammed hat ungefähr ein Drittel des Koran verfasst, als er in Medina war. Da war er Feldherr. Deswegen kommt es zu diesen militanten Aussagen. Es gibt ja genug Suren, die immer dann bemüht werden und interpretiert werden. Und wissen Sie, es ist einfach schwer zu sagen, es ist eine islamistische Fehlinterpretation einer reinen Religion. So einfach ist es wirklich nicht. Und ich bin ein liberaler Mensch. Ich wünsche mir, dass unsere liberalen, demokratischen Werte durch nichts, aber auch gar nichts gefährdet werden. Auch nicht und schon gar nicht durch eine Religion. Und ich wünsche mir eine Religion, die vergleichbar ist mit dem Christentum, das ja einen langen Weg hingelegt hat über die Aufklärung, bis dahin zu kommen, wo es heute ist. Nichts anderes ist das Ziel.
Wären Sie zu einem provokanten Cover beim Christentum zum Beispiel bereit zu sagen, Christentum und Cruise Missile, passt das zusammen?
Nein, die Analogie ist auch falsch.
Können Sie das auch begründen?
Nein, okay. Das ist mir zu kompliziert.
Das ist möglicherweise wirklich zu kompliziert in einem Radiointerview auszudrücken. Sind wir gespannt, wie der Fokus weiter berichtet. Ich konnte Jochen Wegner, der schon angesprochene Jochen Wegner, einerseits von Jeff Jarvis, ja auch namentlich erwähnte Chefredakteur von Zeit Online, befragen, wie er denn den Journalismus nach den Anschlägen von Paris einordnet und wie er den Fokus-Cover-Titel findet.
Die Transparenz, die sozusagen Online-Journalisten ganz besonders an den Tag legen sollten und auch an den Tag legen, wir sind für alle immer erreichbar. Führt ja auch dazu, dass wir besonders angreifbar sind und auch, vielleicht ja auch nicht nur mit Worten, sondern auch sonst, man weiß einfach, wie man uns findet. Das klingt jetzt seltsam, aber das waren so Gedanken, die uns durchaus an Tag 1 dieser schrecklichen Ereignisse durch den Kopf schossen. Ich glaube, das ist sehr menschlich. Es steckt aber noch mehr dahinter, also diese Transparenz und die Offenheit und unser Versuch, unsere Leser stark in den Diskurs mit einzubeziehen, führt ja auch dazu, dass wir dem harten Feedback, was Journalisten zurzeit alle, denke ich, bekommen, besonders stark ausgesetzt sind. Ja, wenn ich Fernsehen mache, dann bekomme ich als Fernsehautor nicht unbedingt mit, was die Leute so denken und was da jetzt gerade auf Twitter läuft oder so. Bei uns steht halt unter jedem Beitrag, stehen da schon mal 100, 200, 300 Kommentare und natürlich sind da auch immer kritische dabei und das hat unserem Gefühl nach, das berichten viele Redaktionen eher zugenommen. Das ist natürlich etwas, was jetzt in so einer emotional aufgeheizten Situation eine besonders große Rolle spielt.
Aber haben Sie dafür eine Ursache ausmachen können, warum mehr Kritik geäußert wird?
Ich glaube, dass das ein sehr langfristiger Trend ist, den es schon länger gibt. Es gibt ja auch so eine, Vertrauensdebatte in fast jedem Land, jedem mir bekannten Land, gibt es eine Debatte, sozusagen, kann man der Presse noch trauen? Und umgekehrt auch diesen Sound, was die schreiben, das stimmt doch gar nicht. Ne? Bis hin zu Pegida, die gar nicht mehr so gerne mit Journalisten unterhalten, weil sie sagen, naja, ihr lügt ja ohnehin. Und ich glaube, das hat zugenommen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir es früher nicht so gut hören können, weil es nicht so viele Kanäle gab, auf denen man es uns sagen konnte.
Vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine neue Enthemmtheit oder ein neues Bewusstsein. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen habe ich die Ursache ausmachen können, wir müssen jetzt zahlen, auch wenn wir keinen Fernseher haben. Also dann möchten wir wenigstens unsere Meinung artikulieren, dass das, was angeboten wird, auch unserem Geschmack mehr entspricht. Bei den Zeitungen und Zeitschriften im Netz, ich weiß nicht, vielleicht weil sich auch die Presse stärker polarisierend einmischt. Kann das sein, dass der Meinungsjournalismus vielleicht zugenommen hat?
Ja, das kann sein. Bei uns hat zumindest der einordnende und deutende Journalismus im Netz sehr stark zugenommen. Daran arbeiten wir hart. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Dinge, die besonders meinungsstark bei uns sind, jetzt besonderen Widerspruch auslösen. Mein Eindruck ist, es ist fast egal. Also für eine bestimmte Art von Kommentator ist es fast egal. Es gibt zum Beispiel der Klassiker, es gibt so ein paar Themen, Ukraine war das, Pegida ist das natürlich auf jeden Fall und solche.
Ja, und der Islam, der neue Fokustitel soll sie so ein bisschen im Supermarkt erregt haben zum Beispiel.
Ja, genau, und dazu gleich. Und das sind Themen, die automatisch, egal ob das eine kleine Meldung ist oder eine große Analyse, die sehr meinungsstark ist, automatisch zu Feedback führen, und zwar zum Teil sehr krassem Feedback. Ich glaube aber, was Paris betrifft, die Ereignisse von Paris führen bei uns, und ich beobachte das auch in anderen Redaktionen, eher zu so einer Schärfung dessen, was wir glauben, was unser Job ist. Es ist eher so eine Art Selbstversicherung, auch wenn das jetzt fürchterlich klingt, dessen, was wir tun. Wir diskutieren endlich mal wieder über unsere Standards, und wir haben auch allen Grund, das zu tun.
Und jetzt zum Fokustitel, also auf dem ist eine Kalaschnikow zu sehen, und er stellt einen Zusammenhang her zum Islam und bejaht die Frage, es gäbe einen Zusammenhang. Ist das aus Ihrer Perspektive der Kampf um Aufmerksamkeit, um Quote, oder ist tatsächlich nach Paris auch meinungsstarke Position gefragt? Sollten sich die Publikationen nicht tatsächlich positionieren? Und wenn das die Meinung des Fokus ist, warum denn nicht?
Ja, na klar soll man sich positionieren. Wir hatten gestern auch eine Debatte zu der Verantwortung. Das ist nämlich ein weiteres Thema, das jetzt besonders wichtig ist, über die Verantwortung zu sprechen, die Journalisten haben. Natürlich können und wollen wir darüber diskutieren, gibt es Zusammenhänge und welche sind das genau zwischen einer Religion und Extremismus. Aber zu sagen, im Grunde vorzuschlagen, dass alle Menschen, die dem Islam anhängen, automatisch die Kalaschnikow im Schrank stehen haben, potenzielle Mörder sind, so habe ich das gelesen. Ne? Das finde ich extrem. Und ich glaube, vor diesen Extremen hatte ich Angst, in den Tagen jetzt nach den Anschlägen, dass nicht nur, dass wir jetzt, dass sozusagen der deutsche Staat die verrücktesten Dinge macht, sondern vor allem auch, dass Journalisten die verrücktesten Dinge macht, die sie besser lassen sollten. Die sollten sich einmal zurücklehnen und nicht die Atmosphäre noch zusätzlich aufheizen. Wenn sie das unbedingt wollen, sollen sie das gerne tun. Ich finde es unverantwortlich.
Jochen Wegner, Zeit Online ist ein Medium, das nur denkbar ist mit dem Internet. Die DLD ist im Prinzip sowas wie eine digitale Konferenz, die sich auch mit dem Internet beschäftigt. Wonach suchen Sie hier, wenn Sie hier Leute kontaktieren? Sie hatten gerade auf dem Podium den Gründer von Slack, so ein Tool, um Menschen zu vernetzen auf einer möglicherweise dann doch einfacheren Art und Weise, als das die bisherigen Tools können.
Ich bin ja sozusagen seit Tag 1 dabei, vor 10, 11 Jahren, als sie gegründet wurde. Und Stuart Butterfield, der Gründer von Slack, war vorher der Gründer von Flickr. Und vor 10 Jahren habe ich ihn schon mal eingeladen, als er gerade Flickr gegründet hatte. Und das ist für mich der DLD. Der DLD ist ein Ort, an dem ich Menschen treffen kann. Das klingt jetzt doof, die Panels sind gar nicht so wichtig. Das ist aber auf jeder guten Konferenz so, sondern die Gäste sind wichtig. Und es gibt hier wirklich tolle Leute, die man gern auch öfter mal wieder trifft. Das ist so ein kleines Wohnzimmer für eine bestimmte Art von Digitalunternehmern, Journalisten, und die treffe ich wahnsinnig gern jedes Jahr.
Aber das geht ja jetzt nicht nur um Nestwärme zu spüren, weil man sonst nur elektrisch vernetzt ist und tatsächlich auch das Menschliche braucht, sondern gucken Sie nach bestimmten Dingen, die Sie vielleicht für Ihre Arbeit gebrauchen können, und was können Sie uns empfehlen? Was ist sozusagen das neue Flickr, das neue Facebook, das neue Google? Gibt es sowas hier?
Ich glaube, wenn es auf dem DLD ist, auf den großen Panels, dann ist es schon sehr groß. Naja, hier sind die Sambas oder Stuart. Ja, seine Firma hat jetzt 1,2 Milliarden Bewertung. Das ist jetzt kein neuer Trend mehr. Ich glaube, das ist eher ein Ort, wo sich die Branche ihrer selbst versichert und sich zwar schon weiterbildet, aber eher in den Gesprächen an den Tischen. Also mich interessiert viel mehr, was nicht gesagt wird auf den Panels, was die Leute so beim Kaffee erzählen, abends beim Bier, auf der Party, dann erfährt man die interessanteren Dinge.
Lassen Sie uns Anteilnehmer, was wird hier nicht gesagt?
Darüber kann ich ja nicht reden.
Ach, seien Sie kein Spielverderber.
Es gibt einfach den, wenn man sich ein bisschen kennt, und es ist ja so, es gibt also, ich würde mal sagen, 20% der Leute kommen fast jedes Jahr. Und das sind zum Teil sehr erfolgreiche Unternehmer. Und dann kann man schon mal hören, woran arbeitet ihr gerade, was erzählt ihr denn nicht, was bewegt sich gerade in der Branche. Und dann ist es durchaus möglich, Entwicklungen zu antizipieren. Und das sind dann oft ganz kleine Sachen, die ganz groß werden. Ich habe zum Beispiel, hier gibt es Michael Beidenbrücker. Michael Beidenbrücker ist der Gründer von Last.fm mal gewesen. Ein Ding, das dann irgendwann für 400 Millionen verkauft worden ist. Gibt's heute noch. Und er macht jetzt was Neues. Und natürlich kenne ich den schon länger. Und deswegen machen wir jetzt gemeinsam einen Test von seiner neuen Software bei Zeit Online. Das sind die Sachen, die jetzt ganz praktisch nützlich sind. Und die zweite Sache, wenn man jetzt nicht jede Woche in die USA fliegt und sich sozusagen und das Ohr an Silicon Valley hängt, dann kriegt man hier, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Wir machen das schon. Also wir sind auf allen großen, eher geekigen Konferenzen, um sozusagen Dinge kennenzulernen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem DLD finden wird, auf den großen Bühnen.
Sie sind doch noch sehr sparsam. Was machen Sie bei Zeit Online mit dem Gründer von Last.fm? Was kann man da demnächst bei Ihnen ausprobieren?
Der entwickelt gerade ein neues Tool, um sozusagen Online-Diskurse zu organisieren auf eine, wie ich finde, sehr intelligente Weise. Es ist wieder, der Mann spürt Trends und der hat eine neue Idee gehabt, wie man Online-Diskussion startet auf eine sehr natürliche, dem Medium angemessene Weise. Mehr darf ich dazu nicht sagen, das müsste er dann selber sagen.
Wann kommt das raus bei Ihnen?
Aber wir haben das schon im Test, das sieht man nur nicht so. Da muss man viel Glück haben, um das zu entdecken.
Also Sie wollen ja keine Online-Diskussion, merke ich gerade. Sagen Sie uns, wann ist das Tool serienreif?
Das kann ich nicht sagen, ich bin ja nicht der Gründer.
Okay, gut. Danke Jochen Wegner und dann toi 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 für dieses Unsichtbare hier auf der DLD und bei Ihnen auf der Homepage.
Aber er hat mir zumindest einen Tipp gegeben, wie ich ihn erkenne. Michael Breidenbrücker sieht aus wie jemand von CC Top. Ich habe jetzt erstmal nicht CC Top, aber gleich hören wir ihn. Ja, ich habe ihn also getroffen im Gewimmel. Er stellt sich nochmal selbst vor.
Mein Name ist Michael Breidenbrücker. Berufsbild vielleicht am besten, wenn wir sagen, ich bin Entrepreneur.
Und der Erfinder von Last.fm.
Genau, der Erfinder von Last.fm und RJDJ und nochmal jede Menge von Sachen, von denen vielleicht niemand irgendwann mal was gehört hat.
Aber man soll von ihnen hören in dem Sinne nicht, aber doch sehen oder sie zur Kenntnis nehmen. Sie arbeiten mit Zeit Online zusammen. Was genau ist das, was sie dort entwickeln?
Ja, also das ist a secret, ja. Vielleicht kann ich es mal so beschreiben, wir arbeiten mit der Zeit Online zusammen und das ist natürlich super, weil die Zeit Online nicht nur eine sehr gute und große Leserschaft hat, sondern darüber hinaus auch noch ein sehr gutes Format ist, wenn es darum geht, wenn es um Meinungen geht. Und wir denken, also wenn man sich halt jetzt so anschaut, was das Internet so für uns macht, was Technologie für uns macht, dann macht Technologie eigentlich nicht viel mehr als das, was wir sowieso schon machen, aber halt besser, schneller, höher, wie geht der Spruch nochmal, besser, schneller, irgendwie so.
Weiter.
Weiter, ja, genau.
Also höher, schneller, weiter war, glaube ich, so die olympische Idee.
Ja, genau, höher, schneller, weiter. Und höher, schneller, weiter, da ist ja Technologie gut. Und wenn man sich jetzt halt überlegt, was sind so die Sachen, die unsere Gesellschaft zusammenkitten, ja, dann sind es unsere Freunde, dann sind es unsere Jobs, ja, sehr viele Sachen, aber es ist eben auch Opinion. Ja. Und Opinion, also Meinung, ist bisher ganz, ganz schlecht digital abgebildet. Es gibt sehr viel Meinung, jeder hat eine Meinung, überall stehen Comments, bladibla, Social Networks, alle blabbern rum und so weiter. Also völlig unstrukturiert, komplett unstrukturiert, unverknüpft. Es ist überall auf unterschiedlichen Plattformen. Und es gibt eigentlich nichts, das wirklich Meinung für uns in irgendeiner Form signifikant und messbar strukturiert. So, dass es uns hilft, eigentlich schneller Meinungen zu bilden oder schneller besser gebildeter zu sein quasi und dann auch mit den Leuten sich zu verknüpfen, die beispielsweise ähnlicher Meinung sind.
Machen Sie es mal konkret. Also ich bin ein Nutzer, möchte meine Meinung artikulieren. Das mache ich entweder, indem ich twittere, indem ich auf Facebook irgendwas schreibe oder indem ich direkt unter Artikeln bei Online-Medien in die Kommentarblase meinen Text rein poste. Und wenn ich Glück habe, darf die veröffentlicht werden, wenn nicht, werde ich gesperrt oder so. Das ist sozusagen der Ist-Zustand. Und was machen Sie jetzt?
Genau. Also das Problem am Ist-Zustand, du schreibst da irgendwas rein und dann ist was ist eigentlich the issue? Was sind die Argumente? Ja. Und was sind andere Argumente, was sind ähnliche Issues etc. Das ist völlig unstrukturiert. Also wenn man so in Daten denkt, wie wir das machen, so aus der digitalen Welt, dann ist es wirklich tatsächlich nichts anderes als Text, der in keinem Zusammenhang zu irgendwas anderem steht. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Ein bisschen kann ich noch folgen, aber was ist das Neue jetzt an dieser Zusammenarbeit mit Zeit? Wie strukturieren Sie mit welcher Technologie Meinung und machen Sie sozusagen auch für andere vergleichbar oder auffindbar?
Ja, das ist eben the secret bit jetzt, ja.
Ach so, das dürfen wir noch nicht erfahren, aber das ist ja jetzt paradox.
Genau, also vielleicht, was Sie verstehen müssen, also wenn wir neue Produkte entwickeln, ja, so quasi die alte Art, ja, ich sage jetzt mal, es klingt alles so blöd, ich weiß nicht, vielleicht ist auch mein Deutsch so schlecht im Moment, aber die alte Art, was zu machen ist, du gehst ins stille Kämmerchen, entwickelst, ja. Irgendwann hast du was, sagst, das Produkt ist fertig, dann wird's released. Trara, Umpa Band da, alle Bürgermeister, alles, jetzt wird das Ding released. Möglichst viel Promotion, möglichst viel Marketing, möglichst viel Trara rund um das Produkt, dass möglichst viel quasi Traffic, möglichst viele Leute auf das Produkt kommen, das zu nutzen. Was wir machen oder wie wir arbeiten ist, und eine zunehmende Anzahl von Companies arbeitet eigentlich jetzt komplett anders, indem sie sagen, wir wollen eigentlich was schon im kleinen Team unter uns machen, aber wir wollen möglichst schnell das eigentlich an mögliche Kunden oder an eine mögliche Leser, also Consumer, ja, bringen und möglichst schnell sehen, wie die Leute mit dem Produkt umgehen. Und wenn wir das sehen, das können wir messen, das sehen wir, dann können wir das Produkt sukzessive weiterentwickeln. Es wird also iterativ weiterentwickelt. Aber was sehr, sehr wichtig ist dabei, ist, dass das sehr fokussiert passiert und du versuchst, deine Daten nicht quasi zu verdrecken. Das klingt jetzt blöd.
Naja, verschmutzen oder?
Verschmutzen, ja. Sorry. Also zu verschmutzen, ja. Also du versuchst das ganz klar zu strukturieren. Wer kann wo, wie, was, ja. Und deswegen eben ist eigentlich Promotion teilweise in solchen Entwicklungszyklen nicht das, was du willst. Weil du willst, wie reagiert jetzt ein User, der nicht weiß, was das ist, ja, der auf das Produkt einfach zukommt, der sich ganz normal damit abgibt, ja, schaffen wir es, den zu konvertieren, schaffen wir es dort, wie gesagt, seine Meinungen zu strukturieren und so weiter. Und das ist so die Phase, in der wir uns gerade befinden und deswegen ist es ein bisschen, ist man da immer sehr zwiegespalten in so einer Phase der Company und der Produktentwicklung, das dann an den großen Ding zu hängen. Das Gute eben beispielsweise jetzt mit der Zeit ist halt, dass die Zeit uns hier auch extrem gut supportet. Ja, und sagt irgendwie, wir sind sehr interessiert an dem, was ihr hier macht, was hier rauskommt. Und wir können Tests mit euch machen, ohne dass das ein großes Trara ist. Das hilft uns enorm, weil wir Feedback von allen Seiten kriegen, weil wir das sehr schnell machen können und eigentlich gleich einen sehr professionellen Partner dabei haben.
Nun gibt es ja das Phänomen des Trollens, des Pöbelns im Netz. Das ist ja auch Meinung. Und einige Online-Medien wollen das nicht. Ja. Sie filtern oder schalten gänzlich Kommentarfunktionen ab. Inwieweit hilft denn Ihr Tool auch zu erkennen, ob es sich hier um sinnvolle Kommentare handelt oder vielleicht tatsächlich um Beleidigungen? Kann man das filtern?
Das kann man schon filtern, aber wir wollen gar keine Kommentare. Wir wollen eigentlich Argumente. Ne? Und Argumente dafür, Argumente dagegen. Und das ist, das soll von der Qualität natürlich viel, viel quasi besser sein als ein Kommentar. Und,
aber dazu muss man ja diejenigen mehr oder weniger erziehen, es dann so zu machen.
Genau. Beziehungsweise du brauchst halt auch gute Tools, um gute Argumente nach oben zu schieben und die schlechten halt irgendwo unten zu haben. Und das ist halt das, was wir vor allem machen. Uns geht's eigentlich jetzt, ja, genau.
Aber das heißt ja, dass eine Maschine nach einem bestimmten Algorithmus sortiert, was Menschen denken oder artikulieren in dem Fall. Oder sitzt da jemand immer noch, ist das Manpower gestützt?
Wir wollen eigentlich, dass das die Gemeinschaft der Leser quasi macht. Ja. Dass also es nicht darum geht, dass wir das irgendwie irgendeinen Secret-Algorithmus jetzt da bauen, der das automatisch, das wollen wir eigentlich ganz und gar nicht, sondern umgekehrt, ich glaube irgendwie, das ist ja eine zutiefst menschliche Sache. Ja. Also da ist nicht irgendein komischer Natural Language Processing, was weiß ich was, Algorithmus, sondern da geht es darum, dass wir machen eigentlich gar nichts anderes, als Leute zu verbinden. Also als wir beispielsweise Last.fm entwickeln, dann haben wir gedacht, was machen wir eigentlich wirklich? Und dann haben wir eigentlich, machen wir Connecting People. Ja? Leider warten schon ein großer Mobile-Hersteller.
Den es aber nicht mehr gibt.
Genau, der denselben Claim für sich beansprucht hat. Ja.
Das heißt ja, dass Sie auf die Intelligenz der Masse setzen, doch irgendwie, ja, Schwarmintelligenz. Gibt es die wirklich?
Die gibt es auf jeden Fall.
Klar. Aber kann es nicht auch Schwarmverirrung geben, Verblendung?
Total, das kommt jetzt halt eben, genau, das ist eigentlich das Riesenthema. Wenn Sie sich anschauen, wie funktionieren soziale Netzwerke derzeit, dann sieht man, dann spricht man da von Amplification. Das heißt, sobald gewisse News, gewisse Sachen, Memes oder wie immer man das auch nennt, in gewisse Kanäle kommt, dann wird es so stark amplified, also verstärkt, dass eine Lawine losgeht. Ja. Und dann, und das ist sehr gefährlich, weil damit kann Meinung auch in eine ganz bestimmte Richtung gehen, ohne dass dahinter eine gewisse Quality Control ist, die Journalismus beispielsweise bisher mehr für sich beansprucht hat. Das ist also Amplification. Und warum gibt es überhaupt Amplification? Wenn man sich Amplification genau anschaut, was da passiert, dann sieht man halt, dass ein großes Problem dabei ist, es gibt die andere Seite nicht. Ja. Es gibt nur eine Information, die in eine Richtung geht, und es gibt nicht die andere Seite. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, der Syrien-Konflikt, ja, dann hat sich der Westen, irgendwo ist eine ganz klare Meinung da amplified worden, also unbewusst, und die Lawine ist losgegangen, ganz klar in die Richtung böser Diktator und so weiter, weil das hatten wir schon in Libyen, das hatten wir in Ägypten und so weiter, jetzt haben wir es halt in Syrien, same pattern, ja, bang, das ist das, was amplified wurde. Im Osten aber war was ganz anderes, ja. Und das Tragische dabei war, dass wir hier im Westen, vor allem in den Social Media und so weiter, überhaupt nicht gesehen haben, überhaupt nicht kapieren konnten, was hatten der Putin eigentlich, was haben denn die Russen, ja? Wieso sind die plötzlich, wieso sagen die nicht, das ist der böse Diktator, der jetzt da gegen sein Volk herangeht. Und es hat Monate und Monate von Konflikt gedauert und viele, viele Leben gekostet, bis der Putin meiner Meinung nach was ganz Interessantes gemacht hat, nämlich er hat ein Opinion Piece, wie sagt man, ein Leserbrief geschrieben in der New York Times. Putin schreibt in der New York Times. Und das hat sehr viel geändert, weil das plötzlich sehr vielen eigentlich klar gemacht hat, die russische Position auch klarer gemacht hat. Also das heißt, Amplification ist oft nicht eigentlich ein Defizit, die andere Seite darzustellen. Und das ist aber genau das, was wir machen. Wir versuchen nicht ein Argument oder ein Kommentar oder eine Richtung zu amplifieren. Das kann amplified werden, aber es muss sehr, sehr leicht sein, immer auch die andere Seite zu sehen.
Nun gibt es ja in der Atomphysik ein ähnliches Phänomen. Das ist die Kettenreaktion, wenn sich ein System hochschaukelt, und dann gibt es dann also eine unkontrollierte Kernschmelze. Wenn ich das jetzt übertrage auf Kommunikation,
kann das eben heißen, dass sich sozusagen so eine Art Resonanzkatastrophe hochschaukelt und eine Meinung stärker abgebildet wird als die andere. Beim Atomkraftwerk gibt es diese Brennstäbe und Moderatoren heißen die Dinger sogar, also die eine Atomkettenreaktion verhindern sollen. Tatsächlich Moderatoren. Ne?
Ja.
Gibt es bei Ihrem System vielleicht für den ungünstigen Fall, dass die Crowd, die Masse, die Schwarmintelligenz dann doch vielleicht eine Meinung eher verstärkt als die andere, so etwas wie dann doch menschliche Beobachtung des Systems?
Ja, ja, gibt's. Gibt's und ist ein großes Thema und ist auch ein problematisches Thema, weil natürlich, also bei Atombrennstäben mag das irgendwie relativ klar sein, wie die Moderatoren funktioniert und was moderiert wird und was nicht. Ja, aber bei Meinung ist es halt ein absolut schwieriges Topic, weil wenn keine Ahnung, die ganze Debatte um den Islam in Deutschland, ja, wie wird die Debatte Islam in Deutschland moderiert im Vergleich zu der Debatte Nationalsozialismus in Deutschland? Ja. Und warum wird es unterschiedlich moderiert? Ja?
Oder wir nehmen einfach nur die Kreuzzüge der Christen.
Ja, super Beispiel, ja. Kreuzzüge der Christen. Ah ja, das fand ich, das habe ich auch erst gestern so richtig kapiert, ja, als das gesagt wurde. Absolut, ja. Wie wird das moderiert? Und die Moderatoren selber sind ja nicht so, dass sie. Also man muss ja unglaublich gebildet sein, ja, um sowas zu moderieren. Kann man es irgendwem überhaupt zutrauen, so gebildet zu sein? Und was vor allem ist der Impact von der Moderation? Ne? Das kann ja genau nach hinten losgehen. Ja? Und also ich persönlich find Moderation immer sehr problematisch, ist aber sicher notwendig. Nur was ich glaube, was hilft eben, ist es sehr, sehr, den Menschen sehr, sehr leicht zu machen, in einer also quasi lawinenartigen Kettenreaktionssituation auch Zugang zur anderen Seite zu kriegen. Und das bieten wir derzeit nicht. Wenn man sich die westlichen Medien anschaut, es gibt Amplification, es geht alles völlig in eine Richtung und es gibt trotz dem ganzen Internet und Informationsgedusel links, rechts erstaunlich wenig Alternativen, sich die andere Seite anzuschauen. Und ich glaube, wenn ein Projekt nur schon das schafft, wenn jemand nur das schafft, es leichter zu machen, Informationen über die a different point of view zu kriegen, dann ist es schon interessant. Das wäre für mich ein, also wenn ich unserer Gesellschaft irgendwie das geben könnte, dann wäre ich sehr, sehr stolz auf mich.
Hat dieses Projekt einen Namen?
Ja.
Nennen Sie es?
Nein.
Dankeschön für das Interview.
Aber ich sage, ich nenne ihn vielleicht in einem Jahr dann.
Toll, toll, toll dann.
Michael Breidenbrücker, das vollständige Interview übrigens im Podcast, beziehungsweise jetzt schon auf meinem Blog. Sie finden den Link dorthin über Twitter.com, Medienmagazin.
Radio 1.
So, nachdem jetzt wieder die Grenze zum Podcast-Bonustrack überschritten ist, kann ich Ihnen sagen, dass Sie in der Tat die vollständigen Fassungen gehört haben vom Interview mit Jochen Wegner und Michael Breidenbrücker hier an dieser Stelle. Die restliche Zeit wird ergänzt durch den Europäischen Kommissar für digitale Ökonomie und Gesellschaft, Günter Oettinger. Sie haben ihn vorhin ganz kurz gehört, jetzt hören Sie seinen Vortrag und auch das Gespräch, das nach seinem Vortrag auf der Bühne stattfand. Es interviewte ihn da Ulrich Reitz, der Chefredakteur des Fokus, den Sie auch in dieser Sendung gehört haben. Und ein kleiner Hinweis ist noch nötig, die Rede und auch das Gespräch finden in Englisch statt, aber es ist ein relativ verständliches Englisch und teilweise auch sehr unterhaltsames Englisch. Sie werden es dann selbst verstehen, wenn Sie Günter Oettinger hören. Viel Vergnügen!
So, over the last years we talked about how digitalization is changing our world, as you heard from Nick. We talked about entrepreneurship, about investment ecosystems, about mobile, fintech, data and marketing, smart machines, possible making us more human again. All these fascinating developments need a political structure, a framework to operate in, to secure sustainable business, but also so that we can all take part in a digital age that is only just beginning. I'm therefore very proud to welcome on stage Günther Oettinger. Günther Oettinger, the European Commissioner for the Digital Economy and Society. He is a prominent political figure and has moved a lot in Europe in his previous role as European Commissioner for Energy. And he is a friend. Thank you for coming, Günther. I'm also welcoming on stage Ulrich Reitz, our fabulous editor-in-chief of Focus. The floor is yours.
Dear Steffi Czerny, dear CEO, Dr. Cullen, dear Mr. Reitz, ladies and gentlemen, what is our Commission's today's offer to you? It's our idea and vision of a completed digital single market for Europe. Our EU, that means 28 member states, 510 million people, consumers, users, investors, producers, tourists, and it's the biggest market global wide. For the moment, we have a completed single market for food, for cars, for BMW, for Audi and Mercedes, for textiles, for orange juice, for vodka, and for Bordeaux, but not for digital services. We have 28 fragmented markets. We have 28 fragmented regulations, 28 data protection rules, 28 regulators. And so, in reality, the European market is not very attractive for startups, for investors. It's not a level playing field. And it's our Commission's ambition to come to a digital single market as the US have. The US is our best partner and its benchmark, our competitor. For the moment, the US market is much more attractive as European markets are. The United States have had a single market develop and grow over the past decades without any real legacy from within the 50 states, whereas the European Union, and it's now 28 member states, all have a legacy in the form of national markets, monopolies and rules, practices, procedures. And so, again, we are just at the beginning. We are at the start to complete step by step one European digital single market. We have to Europeanize our digital policies. Means less national policy, means more common policy. Means that a minister, as Mr. Gabriel, or Mr. Dobrindt, or Mr. de Maizière, their main obligation and responsibility should be and will be in the council in Brussels and Luxembourg and no more in their own ministry. We need a European teamwork, a European political and legal teamwork. What are our next steps? In May, we will present our digital single market strategy, a communication with all next legal and financial steps. My expectation is that before end of the year, we will have a decision to our data protection regulation, one data protection regulation for the whole European Union. Because if you have 28 different data protection rules, there's no authority, there's no clarity, and it's not really convincing for investors, for users, for the whole market in our European Union. Second point, data security. Our Network Information Security Directive is in the Council and will be decided before mid of this year. It's our ambition to have one high-level standard for data security. One transparent understanding between all players. One information system. For to develop this level, we need this directive, and my expectation is that we will come to a decision before mid of this year. The next point is, maybe the most important point, is copyright. Our European copyright rules are coming from 2001. It was before the digital revolution started in reality. And now we need a fair and balanced new European copyright regulation. We are organizing in these days several stakeholder meetings with all involved stakeholders, publishers, copyright owners, dealers, telecoms, platforms, users, the net community, and so on. On the one hand, it's clear the net community, we as users like to get it all, to get all informations, to have an open door to all intellectual products. On the other hand, if there is no market, and there is no legacy, and if there is no balanced relation between all stakeholders, there will be no new generation of intellectual producers. If we don't develop some rules for intellectual producers, music, film, theater, literature, daily newspapers, and so on, there will be no real ambition to go into this market when there is no value, no chance to start a career. And to come to this balanced relation is our ambition, and my proposal will come out maybe September this year. And my offer to you is, I will have a huge interest to get your feedback. To come to this balanced and smart European-wide copyright, and be sure, if we come to a European-wide copyright, it will have some authority in California as well. Our package, it has two parts. One part is our competition competence. As a Commission, we are responsible for our internal markets and for competition rules. And to have one copyright, to have one data protection regulation on the one hand, and to be in lead for competition rules as a European police, are two parts of one package for everybody inside and outside our EU. Again, we have 28 fragmented silos. There are still too many restrictions inside our European Union, blocking barriers, no open field for investors. There are still too many market barriers in our EU, and they hinder European business and citizens to benefit fully from the largest single market in our world. And last point, it's infrastructure. In our EU, we have no really convincing continental infrastructural strategy. We have a chaotic competence. Sometimes mayors are active, sometimes regional governments are active. And it's my ambition to come to a clear order of competence. What should be leveraged and co-financed by our European Union, cross-border? What should be co-financed by national governments, by regional governments, by local authorities? What has to be leveraged and co-financed by public money? And what is up to the industry, to our telecoms, to financial investors, and so on? And it's our ambition to come forward with more and faster broadband investments in next 5 years. In our EU, we have quite good transport infrastructure, highways, railways, and so on. But we are lacking behind looking to our digital infrastructure, namely in rural areas. And so our 15 billion euro investment plan for next 5 years is our offer to private investors for to minimize risks, for to offer project bonds, for to co-finance and leverage private investments in broadband deployment all over our European continent. 28 member states plus Norway plus Switzerland plus the West Balkan countries, the whole continent must deliver an infrastructure before 2020, which is on the same level as South Korea, as the US and others have. So, to Europeanize our digital policies, with all 28 governments is our approach. It's just the beginning. But I'm quite optimistic because I think there is a momentum, there is a window of opportunity, and we should use this together with all stakeholders coming from the industry, coming from the media sector, with all of you being here today. Thank you.
Well, Commissioner, I've learned that you're the most influential man with the EU Commission in Brussels. You were talking about your strive to reach a digital unity in Europe. But if you look on from a higher place on this field, it seems to me like a clash of civilizations. It's like talking about regulation seems to me like a European thing. And total liberalization on the digital field is what the Americans want. Is there a compromise thinkable between those schools of thinking, having a completely free market without regulation and on the other hand a highly regulated market as you and your plan is?
Maybe we have a different culture. In the US, all is allowed, what is not forbidden. In Europe, all is forbidden, what is not allowed. So we need in Europe some regulation, but less regulation. Maybe in last 20 years, we have been more and more over-regulated. But what is my main concern? We have 28 different regulations. So to have one regulation on a European level means to have less bureaucracy. As an example again, data protection regulation. If there are 28 different levels for data protection, maybe the highest in Germany and a lower one in the Mediterranean, then anybody from outside will go to this member state with the lowest level. Same with taxation. Take Ireland, Dublin. Why Dublin is so interesting for US companies? Maybe it's the language, maybe it's the history, but it's namely a lower level of taxation and attractive low levels for data protection. But there is no Irish market, no German market, no Bavarian market. There is one open European market with online shopping, with data exports and imports throughout the EU and global wide. And so we need one level, and one level on a European dimension means to have less bureaucracy, to have a clear order, and so to come back to an European authority, which will be accepted from everybody from outside the EU.
Let's talk about European wealth. The digital revolution started with the media business, and now it reaches major industries like cars. You talked about BMW and Mercedes, banks, assurances. What does it mean? Are these big, big German and European companies, are they prepared for the next step of digital revolution?
I think so, yes. And the Hanover the industry fair since 2 years' time speaks about industry 4.0. It's a new dimension. In the past, it was a competition between IT companies, and we lost. Europe lost. Okay, we have SAP and we have Ericsson and some others and some entrepreneurs and startups and mid-sized companies. But looking to the 50 biggest IT companies, 31 coming from the US, just 7 from Europe, we lost the game in the IT sector. And now we come to the whole economy, to the industry, to the real economy. Now our companies as ABB, Siemens, BASF, Bayer, Lanxess, BMW, VW, Audi, Daimler are coming into the game. Who will build cars in the next decade? Is it Google or is it BMW? Or is it BMW with Google?
Wonderful scenario for BMW.
Who is in lead? No, it's a dangerous and challenging situation. Now it's just the whole economy. Or take a bank. Sorry. Why don't we need banks in the main street in Munich? Do you need a daily bank? Me not. I need banking services. But online or by automation. And so I'm sure the financial sector will have the same revolution. The insurance sector, the same revolution. It's industry and services. It's a whole economy. And so we need clear strategies how to survive, how to be in the driver's seat, how to be in lead, how to hold all parts of the value chain for working places in our European Union.
Many experts fear that this process puts a big danger on jobs. There are some horror scenarios of how many jobs it will cost the European economies this digitalization process. One speaker yesterday said, Mr. Keane said, that there is a big danger that we lose good work in general and that we only have very rich people and very poor people. And will that be your scenario or... where is the chance? Because the European economies were always in balance. And is this balance in danger? Is social balance in danger?
We are in a revolution. And revolutions are changing the market and the world, and the labor market as well. And the factory of today can't survive in next decade without being a part of the revolution. Digital communication, automation plus digital services, electrotechnical industries, manufacturing plus digital services. There is a convergence between these sectors, and so we have to develop clear strategies for our industries, namely for our mid-sized companies, for to survive. And at the end of the day, maybe 50% of the working places are gone. But 50% new working places inside the factory and outside, software generation and so on, will start. And so we need skills. We need human competence. We need education. We need qualification. And so we have one problem here in Germany. The German citizens are the oldest global-wide. The Japanese in parallel. Nobody is elder than the Germans are. It's wonderful to live 80, 90, 100 years. But Germany is 45 years old. That's our average, 45. The US, they are 38 years old. So they have 7 years more digital natives. So we have to learn more than US guys. And so qualification, human qualification is key. We need in our EU year by year additional 150,000 IT specialists. But it's not just the IT specialist. It's everybody, the entrepreneur, the CEO, The politician, we all have to learn how to use new technologies. And then we can survive, but we have to change our daily work.
In your, in the country, in the state where you were prime minister some years ago, a coalition of a green prime minister and a social democrat who ruled together, they imposed economy and career at the schools. How do you comment that? Isn't that the right thing that always our industry representatives claimed always for years and years for this step, and now it was a green and red coalition imposing that?
Green and red is quite okay for some years, and it's ending in 2016.
So is it, do you think that this should place in, that this measure should take place in all over Germany or Europe, that to begin to educate our children in economy and even digital economy, to begin with the children and not with the students?
No, I agree totally. We have in our schools many interesting things, mathematics, but economy is not really a part of our education of kiddies. They have to learn how to come into the labor market. They have to learn how to survive with 1,000 euro a month. They have to learn investments, risks, and the whole economy. And so I think to speak about real economy, to speak about digital economy, to be about our labor market, to speak about our market-based society is a must for everybody who is leaving our schools for to be competitive in next 45 years.
Okay. Talking about regulation, European regulation means at the end talking about Google. Google is dominating more or less the whole value chain of production. 80% of the mobile devices run on Android. The Chrome browser has a market share of around 50%. In search, it's 95% here in Europe. Do you think that Google's control over the value chain and the distribution channels is a threat for the digital ecosystem?
Firstly, I have deep respect about the founders of Google, about the idea, about the development in the last 15 years, about their market share in the US and global wide. And I don't think that to develop a state-owned European Google would be a good idea. But Google has to accept our European rules. And we need a clear announcement to them, what are our European rules? And a platform has to be objective and neutral. And so we have some cases with or against Google, but not to destroy Google in any manner, but to bring Google on a legal way, which is our European legal understanding of the markets and of a level playing field between the competitors. And last point, we will invite Google to speak about copyright, because it's my interest to involve them in a fair manner. And at the end, Google has to accept if and when we will have a European copyright for our intellectual products and services,
property,
for our intellectual owners. And therefore, we need a balanced regulation for all involved stakeholders, and at the end of the value chain for Google as well.
Your colleague, she's called Vestager, is currently investing into Google with the aim to restore fair search. Do you think that this approach has a chance?
Yes, I think. Look to the Microsoft case some years ago. The Commission has a high level of authority looking to competition rules and concrete cases. And last February, there was an offer from Google for a compromise to finish the case, but I think it was not really convincing. And so we got from all our European industries and from our publishers' associations clear additional arguments, and now we are continuing, coming deeper and deeper, and I hope to come to a balanced decision mid of this year. But Google has to bring more offers to us, must be ready for a really convincing compromise. Then we can finish the case, if not, not.
At the end, your personal prediction on that Audi and BMW and Mercedes thing. Who will build the next car? Will it be BMW itself, or will the software come from Silicon Valley and the hardware from China and Europe is out?
I'm sure that our German and European car producers are strong enough, are flexible enough, are ambitious enough for to be in lead in next decades. There's an interesting development. Car producers and car services, they have so many dates via our cars, and to use these days with us and to develop clear rules how to store these dates and how to sell these dates with new services is one of the challenging questions, and therefore I think we need a European cloud and a clear European strategy with our industries. It's an interesting public-private challenge, and if we work together, policymakers and our industries, then I'm sure they will survive and will be in lead for mobility for a long term.
You end very optimistic. So when I regard the time, we are through here on stage, but I will give you the opportunity for one or two questions, if you want. So is there one? It's early in the morning, you know. But, Jeff.
Good morning, Mr. Commissioner. My name is Jeff Jarvis from City University of New York. And I'm American, as you can hear. If you add up the Leistungsschutzrecht, the Spanish link tax, the right to be forgotten decision, the EC vote on breaking up Google, to an American, it looks like a rather hostile environment to American technology companies. And you talk about having discussions with Google as the main company, and there's Facebook and Twitter as well out there. You talk about America primarily in competitive terms. So I'm wondering, as an American, how we should look forward to our technological relationship with Europe. Is this going to be a battle? Is this going to be a fight in legislation and regulation? Or are there ways that Europe is going to try to encourage more technological innovation and investment?
It's not a battle. It's a competition, and it's a partnership. It's both. Let me be quite clear. Parliaments, maybe they have the right to be a little bit fundamental. In the capital and in Brussels as well. You have your Tea Party, and we have some other fundamental decisions. But at the end, we have to be pragmatic. And it's a global competition. And I think there are so many relations between the US industries and the European industries. And maybe TTIP could be a legal framework, therefore. But it's our ambition not to be a partner with 28 divided small activities, but with one activity, and so to be on one level with the US IT sector and the US industries as a whole.
One more over there.
Yes, good morning, Eric Scherer, France Television. In the US on net neutrality, the jury is still out, but Obama clearly stated for an open internet, and the internet as a public good. What is your expectation to keep the internet open and to keep the net neutrality as it exists today?
In next weeks, we will discuss in the council our telecom single market directive. It's our first commission's proposal for European regulation. And roaming and spectrum and net neutrality are three sensitive points. Tomorrow evening I will meet the ministers of all 28 member states for to come to balanced compromises. And no doubt open access is key, and there can't be any discrimination. We need net neutrality. So we need a high level of access for everybody. Private users, commercial users, and so on. And the question is, what can be on top? Let me give an example. If you are driving a car and your daughter, 5 years old, is sitting in the back, downloading music, and your son, 9 years old, is playing digital games, and you need navigation and information just in time, or any digital help and support, what is more important? If there is not enough capacity in the Black Forest, I think for it's a public interest that the driver has a fasted communication, has no interruption. And so maybe for some services being in a public interest, we should say they are preferred. And we need a smart wording, therefore, a smart wording, because there is a development. Nobody knows what is in 5 years' time. But again, no discrimination and one standard guaranteed for everybody in our EU.
So I see no more question anymore. Is that correct? Then, Günther, thank you for having you here on stage. And as I know, you have to travel back to Brussels soon. Good luck. Thank you. In the name of us, thank you all.